my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Miro Ruff und Aline Kinzi, die Themen heute der Wohnungsmarkt in Schwäbisch Hall und die Ehrung des Engagements. Doch zunächst die Nachrichten.
Ellwangen. Ein Unbekannter hat einen Asylbewerber auf dem Marktplatz von Ellwangen Ostalbkreis mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Das Opfer ist ein Syrer, der in der Erstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen lebt. Der 53-Jährige wurde am Kopf leicht verletzt, als er auf einem der roten Sessel saß, die auf dem Ellwanger Marktplatz stehen. Man könne einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht gänzlich ausschließen, meinte der Sprecher der Ellwanger Polizei. Dies sieht in erster Linie Parallelen zu ähnlichen Angriffen vor 2 Jahren. 2013 gab es 23 Fälle mit nahezu identischem Tatverlauf im gleichen Tatortbereich. Einen Tatverdächtigen konnten die Ermittler damals nicht ausfindig machen. Hinweise im beschriebenen aktuellen Fall und eventuell vorhandene weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Ellwangen zu melden.
Graben-Neudorf. Im Südwesten soll wieder nach Öl gesucht werden. Die Firma Rhein Petroleum plant auf 2 ehemaligen Erdölfeldern bei Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe neue Probebohrungen. Das Unternehmen stellt seine Pläne dem Gemeinderat vor. Rhein Petroleum will mit neuer Technik in rund 1800 Metern Tiefe weitere Ölfelder ausbeuten, wenn die Probebohrungen die Vorkommen bestätigen. Auf Drängen der Gemeinde wurde die Bohrstelle bereits verlegt. Ursprünglich wollte Rhein Petroleum in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Wohnhäusern bohren. Jetzt ist das Unternehmen in ein Waldstück bei der Bundesstraße 36 umgezogen. Das Areal, auf dem die Probebohrungen geplant sind, gehört zum Staatswald und ist damit im Besitz des Landes. Wenn die Genehmigung vorliegt, will Rhein Petroleum mit der Bohrung bereits im kommenden Jahr beginnen. Laut einer Vorlage des Gemeinderates will das Unternehmen bei der Gewinnung von Öl auf das sogenannte Fracking verzichten.
Stuttgart. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor regelmäßigem Fleischkonsum gewarnt. Laut einer jetzt veröffentlichten Studie erhöhe der tägliche Verzehr speziell von rotem und verarbeitetem Fleisch die Gefahr, an Darmkrebs zu erkranken. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht die neuen Erkenntnisse über den Fleischkonsum gelassen. Am Dienstag sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart, Zitat, »Wenn man einen Sack Kartoffeln isst, dann isst man auch tot«, Zitat Ende. Jedenfalls habe der Ministerpräsident persönlich keine Angst vom Schwarzwälder Schinken. Mittlerweile ist im Internet unter dem Hashtag Wurstgate die Debatte um das Thema Fleischkonsum bereits im vollen Gange.
Rottweil. Adrenalin-Junkies haben sich den im Bau befindlichen ThyssenKrupp-Turm in Rottweil für ihr Hobby zunutze gemacht. 2 unbekannte Personen kletterten in der Nacht den 256 Meter hohen Baukran ungesichert hoch. Die halb vermummten und schwarz gekleideten Personen filmten die Aktion und stellten sie mit dem Titel Awesome 256 Meters Crane Climb in Germany auf die Videoplattform YouTube. Laut Polizei hat die zuständige Baufirma bereits Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Es werde derzeit gegen Unbekannte ermittelt, erklärte Michael Aschenbrenner, Sprecher der Polizei in Tuttlingen. Man wolle auf keinen Fall, dass dort nun eine Art Tourismus entstehe, meinte Aschenbrenner und verwies auf eine Szene der Adrenalin-Junkies, die auch weite Anreisen auf sich nehmen, sobald sie von einer solchen Klettergelegenheit wie dem 256 Meter hohen Kran bei Rottweil erfahren. Dem Landkreis Schwäbisch Hall fehlen 2015 rund 1600 Wohnungen, um den Wohnungsbedarf zu decken. Allein 920 Wohnungen werden für die Unterkunft der Flüchtlinge gebraucht. So lautet das Ergebnis der aktuellen Wohnungsmarktanalyse für den Kreis Schwäbisch Hall, erstellt vom Pestel-Institut aus Hannover. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit dem Wirtschaftswissenschaftler Matthias Günther vom Pestel-Institut für angewandte Systemforschung und Prognose, das sich unter anderem auf die Erforschung des Wohnungsmarktes spezialisiert hat.
Herr Günther, was sind jetzt die Kernergebnisse dieser Analyse für den Landkreis Schwäbisch Hall?
Ja gut, wir haben also die Bevölkerungsentwicklung des Jahres 2014 komplett vorliegen. Das heißt, wir wissen, wie viele Sterbefälle, wie viele Geburten in dem Jahr stattfanden und wie viel Zuwanderung der Kreis damals erhalten hat. Und wir wissen bundesweit, dass 2014 gekennzeichnet war durch eine Arbeitsmigration von rund 300.000 Personen aus der übrigen EU und rund 250.000 Flüchtlingen, die gekommen sind. Dies haben wir als Basisentwicklung auf das Jahr 2015 übertragen und haben dann eben die zusätzlichen 750.000 Flüchtlinge, die erwartet werden, man geht ja nach wie vor von 1 Million etwa aus, nach dem berühmten Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt und dann nach der Einwohnerzahl auf die Regionen verteilt. Und wenn man das so macht, dann entfallen auf den Kreis Schwäbisch Hall fürs Jahr 2015 knapp 2.300 Flüchtlinge. Und wenn man sie dann am Jahresende tatsächlich dezentral in Wohnungen untergebracht hätte, würde man allein dafür rund 900 Wohnungen brauchen. Das ist das eine, aber es gibt natürlich noch Bedarf, Wohnungsbedarf über die Flüchtlinge hinaus. Das heißt, aus der ganz normalen eigenen Entwicklung ist auch nochmal ein Wohnungsbedarf von rund 700 Wohnungen da, sodass der Gesamtbedarf bei 1.600 Wohnungen liegt für den Kreis Schwäbisch Hall im Jahr 2015.
Und wie kommen Sie genau auf diese Zahlen? Also Sie rechnen mit Flüchtlingszahlen, rechnen damit, wie sich vielleicht auch die Arbeitsmigration entwickelt und rechnen das dann so hoch?
Naja, also wir haben tatsächlich für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt in Deutschland ein Modell, wo wir Vergangenheitsdaten ab 1987 in Westdeutschland und ab 1995 in Ostdeutschland eingespeist haben. Das heißt, wir haben schon einen ganz guten Überblick über die Entwicklung. Wir haben zudem ja die Zensusdaten von 2011, wo tatsächlich mal die aktuelle Situation richtig festgestellt wurde und nicht nur fortgeschrieben wurde. Und auf dieser Basis kann man natürlich auch feststellen, dass ein Teil dieses zusätzlichen Wohnungsbedarfs für Flüchtlinge im Kreis Schwäbisch Hall sicher über die Aktivierung von bisherigen Leerständen geleistet werden kann. Das heißt, es geht im Kreis nicht nur um zusätzlichen Neubau, sondern eben auch um die Sanierung, Modernisierung von Leerständen, die dann wieder genutzt werden können.
Außerdem fordern Sie den Neustart des sozialen Wohnungsbaus. Wie meinen Sie das konkret?
Ja gut, der soziale Wohnungsbau wurde in Deutschland eigentlich in den 1980er Jahren nahezu eingestellt. Wir verlieren gegenwärtig jedes Jahr zwischen 60.000 und 80.000 Wohnungen, die aus der Sozialbindung rausfallen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn die öffentlichen Kredite abgelöst sind, dann gibt es vielleicht noch eine gewisse Nachbindungsfrist. Aber irgendwann sind das dann keine Sozialwohnungen mehr, sondern können an jeden vermietet oder auch verkauft werden. Und Neubauwohnungen im sozialen Wohnungsbau, das fand in den letzten Jahren kaum noch statt. Das heißt, es war um die 10.000 Wohnungen bundesweit, was da erstellt wurde. Man hätte aber tatsächlich nur, um den Stand halten zu können, etwa 80.000 bis 90.000 Sozialwohnungen jedes Jahr bauen müssen. Und wir haben im Moment in sehr vielen Regionen einfach das Problem, das, was im Neubau heute möglich ist, bewegt sich sehr oft, was Mietwohnungen angeht, jenseits der 10 Euro Kaltmiete. Das können aber sehr viele Leute im Grunde genommen nicht bezahlen. Wir brauchen eigentlich wieder Wohnungen in einem Preisbereich, so im Bundesdurchschnitt einmal von 6 Euro. Das wäre eben Sozialwohnungsniveau. Und auch im Bereich bezahlbares Wohnen, was man durch private Investoren schaffen kann, mit einem Preisniveau von 7,50 Euro. Wenn wir in diesen Preisbereichen mehr Neubauwohnungen hätten, dann würden wir auch ein Stück weit die Preiserhöhungsspielräume im Bestand natürlich dämpfen.
Sie sprechen von einer drohenden Wohnungskrise. Wenn man da nicht dagegen steuert, könnte man mit erheblichen sozialen Spannungen rechnen. Was stellen Sie sich da vor oder wie meinen Sie das?
Naja, in vielen großen Städten haben wir inzwischen schon die sozialen Spannungen, weil der Staat, also die Kommunen müssen letztlich die Flüchtlinge unterbringen, sie müssen sie in Wohnungen unterbringen und nun treten plötzlich die Kommunen als Konkurrenten auf dem Mietwohnungsmarkt auf. Und eine Stadt oder eine Gemeinde gilt natürlich grundsätzlich als solventer Mieter mit einer nahezu unbegrenzten Bonität. Und diese eben Städte konkurrieren jetzt mit ganz normalen Mietern, mit eher geringem Einkommen, um die wenigen Wohnungen, die frei werden. Denn wir sehen schon bundesweit, dass die Fluktuation im Mietwohnungsbestand deutlich nach unten geht, weil jeder, der eine preiswerte Wohnung hat, diese eben auch festhält und nicht mehr auszieht, weil er eben Schwierigkeiten hat, etwas Entsprechendes zu finden.
Ist vielleicht auch das Problem, dass zu groß, zu luxuriös gebaut wird und, wie Sie sagen, die Sozialwohnungen auf der Stelle bleiben, weil eigentlich sagt man ja, wir leben hier in Deutschland mit einer der niedrigsten Geburtenraten überhaupt, aber trotzdem brauchen wir immer mehr Wohnraum. Wie passt das eigentlich zusammen?
Naja, also unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hätte man da schon vor vielen, vielen Jahren durchaus was ändern müssen. Denn wir haben ganz grob in Westdeutschland eine Entwicklung erlebt, dass wir 1987 im Durchschnitt pro Einwohner 37 Quadratmeter Wohnfläche hatten. Und heute haben wir von der Größenordnung her 47 Quadratmeter pro Einwohner. Das heißt, die Wohnfläche ist enorm gestiegen in diesen gut 20 Jahren. Das heißt, es mussten zusätzliche Wohnflächen auch gebaut werden, um eben die weitere Individualisierung über die Versingelung tatsächlich gewährleisten zu können. Ob wir uns das langfristig leisten können, da muss man mal ein dickes Fragezeichen dran machen, denn das ist ja auch ein Punkt, was wir im Moment erleben. Das Wohnen wird teurer. Wohnen soll energieeffizient sein, Wohnen soll barrierearm sein. Es gibt noch viele andere Vorschriften, gerade Baden-Württemberg, wo man in Teilen ja eine Dachbegrünung anstrebt. Es gibt Stellplatzverordnung und vieles andere mehr, was das Bauen ja in den letzten 20 Jahren auch durchaus verteuert hat. Und viele dieser, ich sag mal, liebgewordenen Dinge muss man möglicherweise hinterfragen, weil natürlich andere Sachen, die man gesamtgesellschaftlich, staatlich eigentlich will, also den Übergang eigentlich zu einer Stromgesellschaft, weg von fossilen Brennstoffen hin zu regenerativ erzeugtem Strom mit Elektromobilität und allem, was dazugehört, das erfordert natürlich gigantische Investitionen. Und da ist die Frage, ob das Konsumniveau, auch das Wohnkonsumniveau, tatsächlich auf diesem hohen Level gehalten werden kann, wo wir es im Moment haben. Aber, und da liegt das ganz große Problem, wenn man jetzt bei dem Zustrom junger Leute nicht tatsächlich neu baut, dann müsste man eigentlich in bestehende Wohnverhältnisse eingreifen. Denn die Menschen, die wohnen ja auf den großen Wohnflächen. Diese Flächen sind ja alle belegt von privaten Haushalten. Ob das nun Einzelpersonen oder Mehrpersonenhaushalte sind, spielt gar keine Rolle. Das Problem sind im Moment die Neueinsteiger. Das heißt, die jungen Leute, die bei ihren Eltern ausziehen wollen, um zum Studium oder zur Ausbildung eine eigene Wohnung zu beziehen. Die suchen natürlich kleine, preiswerte Wohnungen zunächst. Die Arbeitsmigranten aus der übrigen EU suchen kleine, preiswerte Wohnungen. Jetzt kommen die Flüchtlinge noch dazu. Das heißt, wenn man nicht baut, dann müssen diese jungen Menschen oder diese Menschen überhaupt, die jetzt kleine, preiswerte Wohnungen suchen, vermutlich für sehr wenig Wohnen sehr viel Geld bezahlen, während die Wohnungsbesitzer, wenn man so will, unabhängig ob Mieter oder Eigentümer, in ihren großen Wohnungen weiterhin drinbleiben werden. Und das wird dann auch für sehr viel Unmut in der Gesellschaft sorgen. Das tut es im Grunde genommen jetzt schon. Wenn ich immer wieder von Fällen höre, wo Menschen heute eben dann auch ihre Wohnung teilweise verlieren, über Kündigungen wegen Sanierung oder Kündigungen auch wegen Eigenbedarf und dann gerade in größeren Städten mehr oder weniger hilflos vor dieser Situation stehen und keine für sie bezahlbare Wohnung wiederfinden.
Laut der Analyse wurden in den letzten Jahren im Durchschnitt im Landkreis Schwäbisch Hall oder in Schwäbisch Hall 620 Wohnungen fertiggestellt. Das sei ja zu wenig, laut der Analyse. Trotzdem hat man hier zumindest in Schwäbisch Hall den Eindruck, an ganz vielen Ecken wird hier gebaut. Und das ist dann auch immer großes Stadtthema im Sinne von die Natur wird zu betoniert und so weiter. Ist sozusagen die Wohnraumanalyse die Theorie, aber die Praxis, das umzusetzen, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Stern in Form von Bürgerinitiativen, Bürgerprotesten und so weiter.
Ja gut, also erstmal wird tatsächlich im Kreis Schwäbisch Hall relativ viel gebaut, wenn man das mit vielen anderen Regionen vergleicht. Das ist zum einen, Dann hatten wir in den letzten Jahren eben im Kreis Schwäbisch Hall im eher ländlichen Raum auch durchaus noch Leerstände, die man eben wieder in den Markt hineinbringen kann. Aber wir stehen natürlich tatsächlich gesellschaftlich vor der Frage, werden wir immer weiter bauen können? Werden wir die Wohnfläche pro Einwohner immer weiter erhöhen können? Oder sind uns da tatsächlich Grenzen gesetzt? Können wir uns dieses gesellschaftlich nicht mehr leisten? Das muss aber dann tatsächlich an anderer Stelle politisch entschieden werden. Das ist nichts, was wir hier von außen eben machen können. Wir können im Grunde genommen nur nachvollziehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, wie sich die Bürger verhalten. Und die Bürger verhalten sich eben so, dass sie auch bereit sind, immer mehr von ihrem Einkommen fürs Wohnen auszugeben, weil ihnen das Wohnen extrem wichtig ist. Und das hat zu diesen hohen Flächeninanspruchnahmen eben geführt. Das heißt, der Wohnkonsum ist heute gegenüber den 50er Jahren von der Fläche her vervierfacht pro Einwohner.
Soweit Matthias Günther über den Wohnungsmarkt in Schwäbisch Hall. Anlässlich der Ehrung für den ehemaligen Landtagsabgeordneten Dr. Walter Müller, der am 20. Oktober für seine Leistungen für das Gemeinwesen das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekam, hielt Sozialministerin Katrin Altpeter, SPD, die Laudatio. Fokus Südwest hat sie mitgeschnitten.
Ein Gedicht, das sowohl Wilhelm Busch als auch Joachim Ringelnatz zugeschrieben wird, heißt »Nur kein Ehrenamt«. Und schon die erste Strophe ist eine klare Aufforderung zum Nichtstun, denn da heißt es, willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab. Und lieber Walter, hättest du dir dieses Gedicht zu Herzen genommen, dann stünden wir heute Morgen nicht hier. Und Schwäbisch Hall, aber natürlich auch unser ganzes Land wäre ein gehöriges Stückchen ärmer. Denn du hast schon früh begonnen, dich vielfältig einzusetzen. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass du heute eine sehr besondere Auszeichnung bekommst. Denn das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, so ist der offizielle Titel, wird vom Bundespräsidenten verliehen. Es wird für ein Engagement verliehen, das weit über das übliche Maß für das Wohl der Allgemeinheit hinausgeht. Und dein Engagement, lieber Walter, das währt bereits seit vielen Jahren. Und wenn ich mir nun die Verdienste von dir anschaue, dann kann ich, denke ich, mit Fug und Recht sagen, dass du es verdient hast. Denn du setzt dich stets für den sozialen Ausgleich ein und du wirkst seit vielen Jahren, ich glaube, ich kann Jahrzehnte sagen, zugunsten von Benachteiligten. Dabei ist dein ehrenamtliches Engagement neben Familie und Beruf eine der drei zentralen Säulen deines Lebens. Und deshalb würdigen wir heute das Gedicht am Anfang, macht es deutlich, deine ehrenamtliche Leistung. Und in der zweiten Strophe des Gedichtes heißt es dann, wie viel Mühen, Sorgen, Plagen, wie viel Ärger musst du tragen, gibst viel Geld aus, opferst Zeit und der Lohn Undankbarkeit. Gott sei Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren und lieber Walter, Gott sei Dank sind wir in Baden-Württemberg anderer Auffassung. Und das belegen die Zahlen eindeutig, denn über 40% der Menschen im Land engagieren sich ehrenamtlich und das ist auch gut so, denn das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist die Basis für unsere solidarische Gesellschaft. Aber, lieber Walter, eines muss ich schon sagen. Zwischen all den Engagierten stichst du aus der Schar deutlich heraus. Bereits in jungen Jahren, mit Mitte 20, hast du den noch heute bestehenden Club Alpha gegründet. 5 Jahre hast du den Club geführt. Heute würde man es soziokulturelles Zentrum nennen. Du hast ihn auch geführt, um seine Entwicklung besser in der Hand zu haben, mit Tanz, Kulturveranstaltungen, Diskussionen zu aktuellen Themen und verschiedenen Arbeitskreisen wie Emanzipation oder Kinderladen erreichte der Verein vor allem junge Menschen in Schwäbisch Hall und Umgebung. Klammer auf, das ist auch bis zu mir in den Remsmo-Kreis ins Remstal vorgedrungen. Von den seinerzeit 200 Mitgliedern wuchs der Verein auf aktuell 400 Mitglieder, von denen sich rund 70 Aktive in den 5 Arbeitskreisen und den Betrieb des kommunalen Kinos einbringen. Und wie in seinen Anfängen, ich denke, das kann ich sagen, bereichert der Club Alpha die kulturelle Landschaft und bringt sich nach wie vor in kontroverse Diskussionen ein. Und bitte, meine sehr geehrten Damen und Herren und lieber Walter, sähe mir eines nach, dass ich heute nicht alle Stationen deines vielfältigen Engagements erwähnen kann. Ich glaube, das würde schlicht den Rahmen sprengen. Besonders betonen möchte ich aber von meinen weiteren Ausführungen, dass du dich stets dafür eingesetzt hast, die Abhängigkeiten von Gesundheits-, Bildung- und Sozialstatus zu durchbrechen. Jeder sollte Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben, insbesondere auch eine Gruppe, die gerne übersehen wird und wurde, nämlich die HIV-Infizierten und die AIDS-Kranken. Bereits 1994 wurdest du der erste Preisträger der AIDS-Hilfe, was aus meiner Sicht ein weiterer Beleg für dein tolles Engagement ist. Und sicherlich lag es dann auch nahe, dich in deiner fast 10 Jahre währenden Mitgliedschaft im Landtag als sozial- und gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion zu engagieren. In dieser Zeit hast du das sozialpolitische Profil der SPD-Landtagsfraktion entscheidend geprägt. Und wir waren ja nicht zusammen im Landtag. Ich bin sozusagen mit dem Nick zusammen, das erst nach dir gekommen. Aber du kannst versichert sein, wir haben in unserer gemeinsamen Zeit im Sozial-AK der SPD mehr als einmal gehört, Walter Müller hätte das aber so und so gemacht. Insofern hat dein Wirken auch dort noch sehr lange nachgewirkt und ich glaube, das war ein ganz gutes Erlebnis und auch ein gutes Vorbild, das man sich da zu nehmen hatte. Aber damit nicht genug. Neben deiner Tätigkeit als niedergelassenen Arzt und deinem Engagement in der SPD oder bei der Gründung des Mietervereins und Pro Familia Schwäbisch Hall engagierst du dich seit über 30 Jahren bei der ABO, seit 2006 sogar als deren Vorsitzender. Und ich darf das sagen, der ABO hätte nichts Besseres passieren können. Denn schließlich hat die AWO unter Walter Müller eine sehr positive Entwicklung genommen. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich mehr als verdoppelt, die Zahl der bürgerschaftlich Engagierten sogar mehr als vervierfacht. Und ich bin mir ganz sicher, dass deine freundliche Offenheit, mit der du auf Menschen zugehst, einen großen Teil zu dieser positiven Entwicklung beigetragen hat. Deinem Engagement ist es zu verdanken, dass das gute Zusammenwirken von professioneller Arbeit und bürgerschaftlichem Engagement sich zu einem Markenzeichen der AWO in Schwäbisch Hall entwickelt hat. Seit deinem Amtsantritt hast du dich für Menschen engagiert, deren Anliegen und Interessen oft nicht so wahrgenommen werden, oft untergehen, oft nicht so im Brennpunkt des Interesses stehen. Du hast die Rolle der AWO als Anwalt für diejenigen, die ihre Interessen nicht wahrnehmen können, neu ausgestaltet. Beispielhaft nennen möchte ich das Angebot von Veranstaltungsreihen und Themen wie kann Integration in Schwäbisch Hall gelingen, oder der Themenbereich Armut, um nur wenige zu erwähnen. Dabei gelang es dir, viele Kooperationspartner mit ins Boot zu holen, ebenso wie namhafte Referenten zu gewinnen. Eindrucksvoll belegen die Projekte Ansporn und Elch sowie die Lesepaten in den Schülerhilfen die gute Entwicklung. Ansporn, das hat nun dann wieder etwas mit meiner Arbeit und meinem Ministerium zu tun, denn Ansporn ist ein generationenübergreifendes Konzept, bei dem Jugendliche gezielt gefördert und ermutigt werden, einen gelungenen Übergang von der Schule in den Beruf zu schaffen. Ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren helfen den Jugendlichen, ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen und gestärkt in eine positive Zukunft zu gehen. Und ich glaube, dieser Aspekt wird zunehmend wichtiger, weil mancher in diesem ganzen Dschungel, in den er vielleicht als Jugendlicher hineingerät, gern einmal eine Hand nimmt, die ihn begleitet und ihn auf den Weg bringt. Und weil wir uns auf der anderen Seite es nicht erlauben können, dass wir auch nur einen dort am Wegesrand stehen lassen und sich selbst überlassen. Bei Elch, Eltern und Chance, sollen Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern erhalten und bei Belastungen und aktuellen Überforderungen Ansprechpartner haben. Ohne lange Wartezeit werden ganz unbürokratisch Beratung und Hilfestellung angeboten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Walter, die dritte Strophe des Gedichts heißt: So ein Amt bringt niemals Ehre, denn der Klatsch sucht scharfe Schere, schneidet boshaft dir, schnipp schnapp, deine Ehre vielfach ab. Ich kann persönlich nicht beurteilen, ob du dich einmal so gefühlt hast, wie in dem Gedicht beschrieben. Heute aber soll und wird die Ehre zuteil und das nicht zu knapp, denn ohne Menschen wie dich wäre die Gesellschaft kälter und ärmer, sie wäre weniger bunt und weniger lebendig, und damit sie so bunt ist und damit wir wissen, dass das Leben immer weitergeht, deshalb brauchen wir Menschen wie dich, Menschen, die sich bewusst sind, dass sie vom Leben begünstigt sind und sich daher für Benachteiligte und soziales Miteinander einsetzen, die, wie du, nach dem Motto Leben, sich für andere einsetzen, steigert Lebensqualität. Menschen, die, wie du, zupacken, wo es nötig ist, die Veränderungen anstoßen. Menschen, die auch bereit sind, einmal private Interessen zurückzustellen, um sich für die Allgemeinheit zu engagieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und einer der wesentlichen Bausteine, auf denen unsere Gesellschaft ruht. Und deshalb möchte ich dir für dein Engagement ganz herzlich und ausdrücklich danken, dir alles Gute wünschen, und ich darf dir jetzt in Stellvertretung das Verdienstkreuz am Bande überreichen und darf dich bitten. Ich muss jetzt bloß geschwind das Kästle auspacken. Und ich darf die Verleihungsurkunde vorlesen. Verleihungsurkunde in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Dr. Walter Müller aus Schwäbisch Hall das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, im März 2015, der Bundespräsident Joachim Gauck. Alles, alles.
Thank you.
war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Miro Ruff, Merle Flachsbart und Aline Kinzi. Alle Infos zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.